Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 13. Mai 2003.
Also da sind diese durch Luzifer beeinflussten Astralkräfte zu finden. Und das wird im Zuge der Entwicklung, der Menschheitsentwicklung bis zu einem gewissen Grad immer mehr und mehr. Gerade diese Sphäre fühlt sich eigentlich immer stärker an. Fühlt sich sogar dadurch stärker an, dass Menschen da sind, die versuchen, Luzifer in sich zu überwinden, ihren Astralleib zu reinigen. Ja, aber wenn sie ihn reinigen, heißt das noch lange nicht, dass die Kräfte, die sie dadurch ausscheiden aus ihrem Astralleib, dass sie schon umgewandelt sind, dass sie schon wirklich vergeistigt in etwas Höheres sind, sondern zunächst auf einer ersten Stufe bedeutet Reinigung des eigenen Astralleibs von sinnlichen Begierden und allem Möglichen, dass das übergeben wird gerade dieser Astralsphäre. Das wird also von Luzifer geradezu aufgesaugt. Also es ist dadurch aber ein schwieriger Prozess, etwa wenn Menschen heute geboren werden, herunterkommen, sich einen Astralleib bauen wollen, müssen, um im Irdischen zu sein, dann müssen sie vor allem aus dieser Sphäre schöpfen. Und das wird immer, immer schwieriger, da etwas halbwegs reines Astralisches herunterzubekommen. Also der Mensch hat heute die große Gefahr, dass er sich einen Triebleib bauen muss, der mit sehr intensiven niederen Trieben durchsetzt ist. Allerdings haben wir im Vergleich zu den Menschen der alten Zeit trotz allem viel größere Kräfte, um das aus dem Ich heraus in den Griff zu bekommen. Und einmal auch so weit zu kommen, diese Kräfte nicht nur durch Läuterung auszuscheiden, sondern wirklich zu verwandeln. Das wird jetzt immer mehr die Zukunftsaufgabe werden, dass wir nicht nur unseren Astralleib reinigen, sondern überhaupt die ganze Astralsphäre verwandeln. Das geht aber nur mit der Hilfe des Christusimpulses. Der Mensch muss es zwar vorbereiten und muss also tätig sein in die Richtung, muss einmal seinen Astralleib entsprechend in den Christ bekommen, aber er muss dazu die Beziehung zu dem Christus suchen. Mit dem Astralleib zu arbeiten, das haben die Menschen, zumindest fortgeschrittene Menschen, zu allen Zeiten gemacht. Das hat aber letztlich nur dazu geführt, wenn man jetzt den negativen Aspekt davon betrachten will, dass sich diese Astralsphäre immer mehr mit negativen Kräften angefüllt hat, diese bis zum Monde gehende. Jetzt muss das langsam bis zum Ende der Erdenentwicklung aufgelöst werden. Das geht nur durch den Christusimpuls. Das heißt, wir müssen zu unserem eigenen Läuterungsprozess dazu die Beziehung zu dem Christus suchen. Denn die Reinigung wird der Christus aber eben auch nicht so einfach von selber vornehmen, sondern durch den Menschen, indem der Mensch sich seinen Impuls öffnet. Das ist etwas Wichtiges. Wenn wir jetzt die Wirkung Arimans betrachten in der Natur, dann ist Ariman ja eine Wesenheit, die insofern schon über noch stärkere Kräfte als Luzifer verfügt, als er ja der Erzengelhierarchie angehört, denn eine Wesenheit ist, die schon auf der alten Sonne das Ich durchgemacht hat und jetzt bereits um zwei Stufen weiter ist, allerdings nicht ganz das Entwicklungsziel erreicht hat, aber mit einer viel größeren Kraft bereits verstehen als die luziferischen Kräfte. Die arimanischen Kräfte greifen in die Erdenentwicklung etwas später erst ein als Luzifer, erst in der atlantischen Zeit so wirklich stark. Und eine der Folgen dieser arimanischen Wirkung zeigt sich zunächst auch im Ätherischen. Es ist jetzt nicht der Lichtäther, der von ihnen ergriffen wird, sondern vor allem der Klangäther. Der Klangäther, also das, in dem sich die Sphärenharmonie abspiegelt, kann man sagen. Die Sphärenharmonie ist etwas, was bereits der himmlischen Welt oder den unteren Devachan angehört, aber es spiegelt sich ab im Äther und bildet dadurch den Klangäther. Der Klangäther ist sozusagen das Tonhafte, das Klingende Abbild dieser himmlischen Welt. Also daher so etwas, wie es ein Bach in seiner Musik empfunden hat, sehr deutlich. Er hat es halt dann bis auf die Erde heruntergebracht, diese Sphärenharmonie. Dieser Klangäther wird das Ariman erfrissen. Es wird, wenn Sie so wollen, in die Harmonien dieses Klangäthers dadurch eine Dissonanz hineingebracht, eine Disharmonie hineingebracht. Durch Ariman kann man dann auch manche Abbilder in der modernen Musik haben, die dann hauptsächlich von lauter Dissonanzen leben. Ich meine, wobei gewisse Dissonanzen natürlich auch notwendig sind in der Musik und auch eine gewisse Entwicklung, die ja drinnen ist im musikalischen Empfindungsvermögen des Menschen, wo Harmonien, die wir heute als Harmonien empfinden, früher als Dissonanz empfunden wurden, etwa die Terz zum Beispiel. Also das ist ja sehr spät entstanden. In der griechischen Zeit gab es kein Terzempfinden, das hat man als unschön empfunden, als Missklang empfunden. Also es ist eine gewisse Entwicklung da drinnen auch. Also es hat alles seine Ausgabe. Also Ariman bringt Dissonanzen hinein in diesen Klangäther. Und das bedeutet auch, dass er in diese formenden Kräfte des Klangäthers, der Klangäther ist ja zugleich etwas, was formend in der Natur wirkt. Ich weiß nicht, ob Sie kennen alle diese sogenannten klassischen Klangfiguren. Ja, da hat man, die kann man zeigen, jetzt, wenn man eine Metallplatte nimmt, ein bisschen Sand oder irgendein Bärlappsamen oder was draufstreicht und die Platte dann mit einem Geigenbogen anstreicht, sodass sie zu schwingen beginnt. Dann beginnt sich ganz deutlich ein Muster zu bilden, ein Schwingungsmuster, das jetzt abhängt ganz von dem Klang, wie man ihn angestrichen hat. Wenn man auch da höher anstreicht, dann verändert sich das Bild. Also der Klang, der Ton hat eine formende Kraft. Und diese formende Kraft des Klangäthers kann man überall in der Natur sehen, im Pflanzenwachstum etwa sehr deutlich. Also gerade, wenn man so Pflanze in sich anschaut, mit diesem rhythmischen Wechsel, Knotenstoß heraus und so weiter. Das sind typisch Formen, die auf dem Klangäther beruhen. Sich periodisch wiederholende Formen, sehr symmetrische Formen. Das gestaltet der Klangäther. Wenn er von Ariman ergriffen wird und durch Ariman gefesselt wird, jetzt ins Unterphysische, noch tiefer hinunter als der Lichtäther, dann entsteht Magnetismus, sagt Rudolf Steiner. Magnetismus beruht also auf gefesselten Klangätherkräften. Etwa wenn Sie denken an den Erdmagnetismus. Der ist ja etwas sehr Bedeutsames für die Erde, der Magnetismus. Die ganze Erde hat ein Magnetfeld, das ist eine arimanische Wirkung. Deswegen nicht unbedingt eine nur schädliche Wirkung. Also die Erde würde, das Leben auf der Erde in der heutigen Form könnte nicht gedeihen, wenn die Erde nicht dieses Magnetfeld hätte. Dass das auch einen gewissen Schutz nämlich bildet. Schutz bildet vor zu starken Sonnenkräften, die die Entwicklung auf der Erde viel zu schnell vorantreiben würde, als dass wir ihr folgen könnten mit unserer Ich-Entwicklung. Dazu bedarf es also dieser Schutzhülle, sogar der Magnetismus um die Erde erzeugt. Aber es ist zugleich etwas, was die Erde bis zu einem gewissen Grad trennt und herausreißt aus dem kosmischen Geschehen und sie dadurch stärker zu etwas Eigenem, Abgesonderten macht, als es ursprünglich der Fall war. Und zugleich mit dem, dass Klangätherkräfte in Form des Magnetismus ins Unterphysische gefesselt werden, wird auch etwas von diesen Kräften der himmlischen Welt hinuntergefesselt, die sich eigentlich eben ja abspiegelt zunächst im Klangäther. Aber auch diese, von dieser himmlischen Welt, vom niederen Devachan, wie es Rudolf Steiner auch oft nennt, auch davon wird etwas ins Unterphysische hineingefesselt. Es entsteht also eine Art unterphysisches niederes Devachan, eine untere, naja, himmlische Welt kann man dann immer sagen, eine höllische Welt wäre der bessere Ausdruck. Es ist tatsächlich das, was dann in den Mythologien gern mit Unterwelt bezeichnet wird. Das ist die eigentliche Unterwelt. Das Reich Luzifers, von dem wir vorher gesprochen haben, ist noch gar nicht das, was man so als Unterwelt empfindet. Das Das ist Fegefeuer und dergleichen, aber das ist nicht die finstere Unterwelt. Tatsächlich ist dieses Reich des unterphysischen Devachans, wenn man es seiner räumlichen Beziehung nach sucht, in etwa identisch mit dem Erdinneren, vor allem mit den tieferen Schichten des Erdinneren. Da, das ist also geistig auch das zu finden, was unteres, niederes Devachan ist. Das Reich Arimans. Und Ariman versucht natürlich, Menschenseelen auch dorthin zu dirigieren und in seinem Reich einzuverleiben. Und sein Traum ist sozusagen, dass eine Menschenseele nach dem Tode nicht den geregelten Weg geht, Aufstieg durch das Kamaloka und dann hinauf eben in die himmlische Welt, also ins niedere Devachan bis hinauf ins höhere Devachan und von dort wieder zurückzukehren zu einer neuen Verkörperung, sondern dass die Menschenseele nach dem Tode den Weg eben in dieses untere Devachan machen würde, dieses unterphysische Steinreich. Wenn das wirklich gelingen würde, dann hätte er zumindest diese Menschenseele für eine lange Zeit an sich gefesselt. Es gibt dann noch Möglichkeiten, sie zu erretten aus dieser Fesselung, aber es würde dann diese Menschenseele eine ganz andere Entwicklung durchmachen, als sie geplant ist im Zuge der Menschheitsentwicklung. Da würden wir dann als Menschen tatsächlich eine Art neue Kategorie von Widersachermächten bilden. Eben sehr gut eingeschult auf den Ariman. Das möchte er eigentlich. Er möchte auf den Menschen sozusagen eine künftige, neue Generation von Widersachermächten schaffen. Und Ariman ist in dieser Wirkung viel, viel gefährlicher noch als Luzifer. Das Reich Luzifer, das ist ein Freund dieser Mondensphäre. Durch die muss der Mensch nach dem Tode so und so durch, wenn er in den Kosmos aufsteigt, in das kosmisch-geistige Dasein. Da ist halt das luziferische Reich, es ist eine gewisse Gefahr, dass er nicht allzu hoch darüber aufsteigen kann, aber immerhin die Richtung zum Kosmos hinaus stimmt hier noch. Beim Ariman stimmt diese Richtung eigentlich überhaupt nicht, sondern anstatt dass die Menschenseele nach dem Tod in den Kosmos aufsteigt, steigt sie ins Erdinnere ab. Also in einem Bereich, wo gerade diese in richtiger Weise wirkenden geistigen Kräfte fast komplett ausgeschaltet sind. Oder zumindest ausgeschaltet waren, denn es ist ja eine Veränderung dadurch eingetreten, dass sich der Christus mit der Erde verbunden hat. Dadurch ist hier eine Veränderung, denn der Christus hat nach dem Kreuzestod einen anderen Weg eingeschlagen, als das sonst der Menschenseelen der Fall ist. Er ist eben nicht in die himmlische Welt, in die obere aufgestiegen, sondern gerade hier hinunter. Und gründet dort aber ein eigenes Reich, könnte man sagen. Wenn Sie so wollen, das Devachan des Christus ist in der Erde zu suchen. Also dort, wo auch das Reich Arimans zu suchen ist. Also darum heißt auch abgestiegen zur Hölle, etwa im Glaubensbekenntnis. Also der Christus hat eben so eine starke Kraft, dass er das bewältigen kann, ohne Ariman zu verfallen. Die Menschenseele könnte das nicht, sie müsste verfallen dem Ariman, wenn sie unmittelbar in diesen Bereich eintreten würde. Aber Ariman arbeitet sehr stark darauf hin und es ist immerhin schon heute eine sehr, sehr reale Gefahr, dass es Menschenseelen gibt, die nach dem Tod, also diesen Aufstieg in die kosmische Welt, nicht mehr wirklich schaffen und zumindest in einer erdnahen Sphäre bleiben und dann in künftigen Zeiten sogar wirklich in dieses untere Reich Arimans hineingebannt werden. Die Gefahr wird also immer größer. Jetzt gibt es noch die Asuras, das sind also die allerstärksten Widersacher. Das sind auf dem alten Saturn zurückgebliebene Urengel, Geister der Persönlichkeit, sagten wir, die wirken in der Natur draußen zunächst einmal so, dass sie den Lebensäther, das ist die höchste jeder Form, die es gibt. Der Lebensäther, was macht er? Naja, der geht noch in der Gestaltungskraft über den Klangäther hinaus. Der Klangäther, den sieht man sehr deutlich im Pflanzenwachstum, mit diesen rhythmisch sich wiederholenden Formen, dass man dann zwar durch verschiedene Metamorphosen durchgeht, aber im Grunde immer eine Wiederholung eines gleichen Prinzips ist, eine fast endlose Wiederholung eines gleichen Prinzips. Der Lebensäther gestaltet das weiter und macht diese Metamorphose viel, viel umfänglicher, sodass ganz neue Formen, unsymmetrische Formen entstehen teilweise. Also alles das, was dann sich abspiegelt bei höheren Lebewesen, die nicht mehr diese volle Symmetrie haben, sondern wo sich dann viele, viele neue Details bilden. Der Lebensäther hat auch die Kraft, bis ins feste, verfestigte Erdelement wirklich gestaltend hineinzuwirken. Der Klangäther nicht, der kann maximal bis ins Fließende, Flüssige hineinwirken. Also der Lebensäther, wenn er in seiner vollen Kraft wirksam ist, wirkt wirklich bis in die Knochenmasse hineingestaltend, umgestaltend. Der Lebensäther ist im Übrigen eine Kraft, die durch den Christus in unheimlichem Maße heruntergetragen wurde auf die Erde, und zwar Lebensäther im richtigen Sinn. Durch die Asuras ist allerdings der Lebensäther, der ursprünglich in der Natur war, zum Teil zerstört worden oder zum Teil ins Unterphysische gefesselt worden, und die Kräfte, die dadurch entstehen, von denen hat Rudolf Steiner eigentlich damit sehr viele Angaben gegeben, was sie sind. Er hat nur gesagt, dass sie sehr bald von den Menschen entdeckt und entfesselt werden. Aber er nennt sie furchtbare Vernichtungskräfte. Manchmal nennt er sie auch nur die dritte Kraft. Eben die dritte Kraft nach Elektrizität und Magnetismus. Und viel mehr sagt er darüber nicht. Er sagt nur so viel: Wenn diese Kräfte von der Menschheit entdeckt werden, dann wäre es gut, wenn da zu diesem Zeitpunkt die moralische Entwicklung der Menschheit schon sehr weit fortgeschritten wäre. Denn darin sind also letztlich Kräfte gegeben, die die ganze Erde zerstören können mit einem Schlag, wenn sie entfesselt sind. Es hat jetzt dann natürlich in anthroposophischen Kreisen alle möglichen Überlegungen und Spekulationen gegeben, was mit diesen Kräften gemeint ist. Ein naheliegendes, auf das mir immer wieder gekommen ist, sind Atomkräfte, Kernkräfte, das ist das eine. Andere sagen, es hat was mit Gravitationskräften überhaupt zu tun. Es gibt also verschiedene Deutungen dazu. Es gibt eine dritte Deutung, die sich aus einem anderen Bereich ergibt, wo Rudolf Steiner mal sagt, diese dritte Kraft wird aber auch in einer positiven Form verwendet werden können. Er beschreibt das sogar auch in seinen Mysteriendramen. Da gibt es diesen Professor Strader, der eine Maschine entwickelt, die praktisch unerschöpfliche Energie zur Verfügung stellen kann für jeden Menschen. Was eben natürlich heißen würde, dass aber auch jeder Mensch die Verantwortung tragen kann, damit umzugehen, dann kann es heilsam sein. Und das soll eben auch ein Ergebnis dieser dritten Kraft sein. Und das soll aber etwas sein, was Kraft entwickelt durch, naja, den Zusammenklang, den harmonischen Zusammenklang von Schwingungen, sagt Rudolf Steiner. Dass sie so konzentriert werden, dass man an so beliebigen Punkten der Erde Kräfte freisetzen kann. Es gab tatsächlich in der Vergangenheit schon Versuche, so etwas zu entwickeln, auch noch vor Rudolf Steiners Zeiten. Er hat hingewiesen auf einen Amerikaner, den es gab im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, der so eine Art Maschine entwickelt hat, die durch eine geschickte Ausnutzung von Schwingungen, die aber nur er durch seine Persönlichkeit in Zusammenklang bringen konnte, dass das Ganze nämlich funktioniert hat, dass die durfte also seiner persönlichen Anwesenheit und dadurch eigentlich ohne äußere Energiemittel zu verwenden, dann eigentlich das entfesseln konnte, was an Kräften in der Materie drinnen ist, am tiefsten in der Materie. Und das sind ja in Wahrheit Schwingungskräfte. Wenn man sich heute anschaut, was die Wissenschaft sagt über die Materie, sagt sie, es ist eigentlich naja, sowas wie Schwingungen da drinnen. Man beschreibt das ja in der Quantenmechanik, dass da wie Schwingungsvorgänge. Es das ist ja eigentlich Illusion, was wir da haben. In Wirklichkeit sind das Schwingungen, es sind in Wahrheit Lebensätherkräfte, die gefesselt sind. Die sind eigentlich der innerste Kern des Materiellen. Das sind gefesselte Lebensätherkräfte. Und wenn man sie in dosierter Form freisetzen kann, das heißt Materie auflöst und sie freisetzen kann, dann ist das ein fast unerschöpfliches Kraftreservoir natürlich. Die Frage ist denn, wie man sie freisetzen kann. Es ist sicher das, was heute mit Atomtechnologie betrieben wird, ein Aspekt davon. Es ist eine im Grunde völlig, völlig grobe, völlig unkontrollierte Methode, es freizusetzen. Das, was Rudolf Steiner mit dieser Entwicklung meint und was auch dieser Amerikaner John Warren Keene im 19. Jahrhundert versucht hat, ist eine sehr subtile Freisetzung, indem man diese Schwingungen sozusagen in den richtigen Ausgleich bringt. Und in den richtigen Ausgleich bringt dadurch, dass die Schwingungen des eigenen Lebensethers dabei sozusagen die Lenkung übernehmen, die Steuerung übernehmen. Da könnte man jetzt Vortragsserien Jahre wahrscheinlich darüber machen, ich will das nicht zu sehr ausreichen, aber ich muss mich dann ein anderes Mal darum kümmern. Aber das geht also auf eine Freisetzung dieser Lebensätherkräfte hin, die aber in die Materie gefesselt sind, in Form dieser dritten Kraft, die eben auch eine furchtbare Vernichtungskraft sein kann. Wenn sie in unrechtmäßiger Weise oder in unrichtiger Weise freigesetzt wird. Das ist letztlich die Kraft, die auch alles Physische wieder auflösen kann. Der Elektrizitätsmagnetismus geht nie so weit, dass ich damit wirklich das Physische komplett wieder auflösen kann. Es macht Veränderungen durch alles Mögliche, aber es löst sich nicht auf. Materie ist bis zu einem gewissen Grad gefesselter Lebensätter. Und wenn ich den wieder freisetze, dann ist die Materie weg und löst sie sich auf. Tatsächlich ist das, was wir öfter besprochen haben, dass im menschlichen Herzen eine Eternisation des Blutes stattfindet. Eine Auflösung der Materie in rein Ätherisches, in ganz winzigen Spuren, dann ist das vor allem hängt das mit den Lebensätherkräften zusammen. Also im ganz Kleinen haben wir das in uns drinnen, heißt ganz fein angedeutet noch. Das wird in Zukunft viel bedeutsamer werden. Es wird das eine Kraft sein, die aber überhaupt die ganze physische Erde auflöst. Nur, sie muss ausgehen, wenn sie heilsam wirken soll, nicht in einer großen Explosion zerstörerisch, dann muss sie ausgehen vom menschlichen Herzen eigentlich. Von hier aus muss sozusagen das ausstrahlen und immer mehr auch dann die Natur ergreifen draußen. Aber die Wirkung muss vom Menschen ausgehen. Und das bedarf aber dann sehr stark, dass der Mensch eben gerade in dieser Ätherströmung, die vom Herzen aufsteigt, sich verbindet mit der Christuskraft, die ja eine verwandte Kraft in die Natur hineingebracht hat. Der Christus, indem er sein Blut auf Golgatha vergossen hat, beginnt eigentlich die ganze Natur draußen zu ätherisieren langsam. Also was wir im Kleinen in unserem Herzen machen, beginnt Christus draußen in der Natur zu machen. Und heilsam aber für die sowohl Menschheitsentwicklung als Erdentwicklung ist es nur dann, wenn der Mensch mit dem Christus den Zusammenhang findet. Nur dann kann der Mensch richtig in die Natur eingreifen, nur dann kann aber auch der Christus die Natur in richtiger Weise verändern. Er hat eben bewusst, der Christus darauf verzichtet, aus eigener Macht das sozusagen zu können, sondern er bedarf auch des Menschen dazu. Er wird also die Natur in richtiger Weise vergeistigen können, wenn es der Mensch zulässt. Er wird es nicht gegen den freien Willen des Menschen tun. Durch diese vereinte Wirkung des Christus nicht den Menschen, werden eben die wesentlichen Kräfte, die wesentlichen Früchte des Erdendaseins in ein geistiges Dasein kommen und dann den neuen Jupiter mal bilden können. Und der Rest, der nicht diesen Weg hinübergeht, wird als Schlacke abfallen. Und die Gefahr ist, dass gewisse Menschen sehen, mitgehen, mit dieser Schlacht, mit diesem Reich, das dann vor allem dem Ahriman gehört, wo die Asuras auch eine gewisse Rolle spielen, dass sie mit dem mitgehen und dort eine Art Widersacherreich bilden. Das wird dann im Übrigen auf dem künftigen Jupiter, wird das so ein extra Himmelskörper werden, der so ähnlich wie der Mond heute den neuen Jupiter umgeben wird. Das wird ein Reich dann dieser zurückgebliebenen Wesenheiten sein. Und insofern ja der Elektrizität, Magnetismus und diese dritte Kraft nicht umgewandelt werden durch den Christus mit Hilfe des Menschen oder durch den Menschen mit Hilfe des Christus, wie sie es ausdrücken wollen, dann ist darin das Potenzial, also die Erde vorzeitig zu zerstören, ganz stark drinnen. Und wir sind ja eben schon sehr stark drinnen, diese Kräfte zu entfesseln. Also der Mensch liebt halt sehr stark, diese Kräfte in unverwandelter Form zu entfesseln. Was beruht nicht alles halt auf Elektrizität, das ganze Dasein durchzieht es. Und Magnetismus geht genauso mit. Wenn Sie mir denken an den ganzen Rundfunkfernsehen, das ganze Funkwesen, das ja die ganze Erde letztlich betrifft. Das sind Wirkungen, was Physiker sagt, dann elektromagnetische Schwingungen. Also eine Kombination sogar dieser luziferischen und arimanischen Wirkungen. Mit dem arbeiten wir also sehr stark. Ja, und die dritte Kraft sind wir auch dabei zu entfesseln. Zumindest in der primitivsten Form in der Atomtechnologie. Das ist die primitivste Form, sie zu entfesseln. Um das zu verhindern, muss also der Mensch die Beziehung zu dem Christusimpuls entwickeln. Und zwar im Heute nicht mehr nur allein die gefühlsmäßige Glaubensbeziehung, sondern eine Erkenntnisbeziehung zum Christus. Gerade dazu will ja Anthroposophie beitragen, Erkenntnischristentum zu liefern. Es genügt also nicht mehr, es nur in der Gefühlsgewissheit zu haben, sondern es muss ins Licht der Erkenntnis gehoben werden. Und damit das möglich ist, muss der Mensch aber zugleich auch vorbereiten, damit er überhaupt den Christusimpuls aufnehmen kann, natürlich auch den Kampf mit den Widersachern in seinem eigenen Wesen aufnehmen. Schauen wir uns also jetzt einmal noch ein bisschen an, wie diese Widersacher im Menschen selber wirken, wie sie in seiner, sage ich mal, Natur wirken, das heißt in seinen Wesensgliedern vor allem wirken. Jetzt haben wir ein bisschen besprochen, wie es in der äußeren Natur wirkt, diese Widersacher. Schauen wir uns an, wie sie in den Wesensgliedern des Menschen wirken. Das heißt, in all dem, was das menschliche Ich umhüllt, also sei es der physische Leib, sei es der Ätherleib des Menschen, sei es der Astralleib, dort überall wirken die Widersacher hinein. Ins Ich selber unmittelbar ja eigentlich nicht. Es ist nur die Gefahr, dass das Ich halt auf Abwege gebracht wird durch die Widersacher, aber so unmittelbar ins Ich hinein kommen sie nicht. Am ehesten noch die Asuras, die kommen sehr nah da heran. Schauen wir uns einmal an, wo denn diese Widersacher besonders wirken. Der Luzifer, sagten wir, ist eine Engelwesenheit, die auf dem alten Mond zurückgeblieben ist. Auf dem alten Mond hat der Mensch seinen Astralleib entwickelt. Also alter Saturn physischer Leib, alte Sonne Ätherleib, alter Mond Astralleib, heute auf der Erde müssen wir das Ich entwickeln. Also auf dem alten Mond wurde der Astralleib des Menschen entwickelt. Und Lucifer hat gerade zu dieser Zeit seine Menschheitsentwicklung, naja, nicht ganz durchgemacht, nicht ganz absolviert, aber teilweise. Er hat eine starke Beziehung zum Astralleib des Menschen dadurch und behindert seine Verwandlung, behindert also die Umarbeitung des Astralleibes. Naja, was entsteht, wenn wir den Astralleib umarbeiten. Umarbeiten heißt also durch die Tätigkeit des Ich so verwandeln, dass er zur Aufnahme des Geistigen fähig wird. Und auf erster Stufe entsteht aus dem Astralleib ein seelisches Glied, nämlich die Empfindungsseele. Die Empfindungsseele ist etwa das, mehr durch das wir eine bewusste Wahrnehmung der Außenwelt haben, die das Tier in der Form, wie sie der Mensch hat, nicht hat. Das Tier nimmt sehr wohl die Außenwelt auf, aber es fühlt sich nicht getrennt von ihr. Das heißt, das Tier wird sich niemals bewusst als etwas von der Natur Abgesondertes. Der Mensch in seiner Empfindungsseele beginnt bereits, sich als etwas anderes zu empfinden. Noch nicht zu wissen oder zu verstehen, aber zu empfinden zumindest. Er empfindet, ich bin hier und dort ist die Welt, da ist eine gewisse Kluft. Das ist eine Art Persönlichkeitsgefühl, das damit zugleich auftritt. Diese Umwandlung behindert Lucifer, indem er, nämlich dass diese Entwicklung in gesunder Weise vor sich geht. Die Gefahr nämlich dieser Empfindungsseele ist die, naja, ich bin was ganz Besonderes und die Welt ist eigentlich dazu da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Alles, was ich mit Augen sehe, was ich erschnuppern kann, was gut schmeckt, das sollte eigentlich mir gehören und meinem Genuss dienen. Das ist also die Entartung der Empfindungsseele, wenn Sie so wollen. Da läuft sie nicht in die richtige Richtung. Aber das ist genau der luziferische Einfluss, dass wir alles, was in der sinnlichen Welt ist, eigentlich für unseren Egoismus gebrauchen wollen. Dadurch entsteht aber in der Empfindungsseele etwas, was sich immer mehr in sich selbst abschließt, immer mehr von allen anderen Wesen trennt, immer mehr in seinem eigenen Genuss leben will und überhaupt nicht in das Seelische, das den Menschen umgibt, einbringen will. Also das heißt auch, etwa nicht mit seiner Empfindung mitfühlend sein wollen, etwa mit den anderen Menschen. Ich kann ja die Welt etwa auch so wahrnehmen, dass ich sie nicht nur wahrnehme, also wie kann sie mir festen Genuss verschaffen, sondern, ja, was empfindet denn der andere Mensch? Kann ich mich einleben in seine Empfindungen? Wie kann ich ihm vielleicht dadurch helfen, dass ich ihn gerade dadurch besser verstehe, also indem ich Mitgefühl, Mitleid empfinde und dadurch eigentlich eine Erkenntnis, aber auch vielleicht bekomme, wie ich einem anderen Menschen helfen kann. Das wäre die richtige Entfaltung der Empfindungsseele. Gerade heute sieht man, dass das eigentlich sehr wenig entwickelt ist. Und die Menschen sind also sehr stark in ihrem eigenen Seelischen verhärtet, im Grunde. Und das wird aber für die Zukunft sich wieder ändern müssen, sonst geht die Menschheitsentwicklung nicht weiter. Also es wird eine gewisse Trennung natürlich geben, eine Spaltung von Menschen, die da nicht mitkönnen, die dann irgendwann in ihrem eigenen Seelischen völlig isoliert aber auch dastehen werden, völlig unglücklich sein werden natürlich darin, weil sie gefangen sind in ihrer eigenen Seele und nicht mehr hinauskönnen. Das ist eigentlich ein furchtbares Schicksal, immer sozusagen im eigenen Seelensumpf schmoren zu müssen. Das ist so wahrscheinlich die schlimmste Form der Hölle, die man auf Erden erleben kann. Also dazu, in die Richtung bewegen sich manche Menschen. Andere werden aber den Weg dazu finden, dass sie sehen, dass eigentliches Glück auch im Erdenleben nur dadurch zu erreichen ist, dass sie mitfühlend sind mit anderen und dass sie nicht eigentlich ein Glück auf Kosten anderer erleben können, sondern dass sie eigentlich ihr Glück erleben im Glück der anderen. Und Glück heißt aber dann, dass die anderen, wie man selbst auch, einfach ihre Entwicklung weitermachen können. Dass sie das Leben, also nicht, ich meine jetzt nicht banale Glückszustände, sondern einfach das Erlebnis, da sind Menschenseelen, die sich weiterentwickeln. Und indem ich das miterlebe, wird das eigentliche Glück sein, das man erleben kann. Also in die Richtung müsste es gehen. Das wäre dann, wenn wir den Christusimpuls hereinbekommen, in die Entwicklung der Empfindungsseele, der Weiterentwicklung der Empfindungsseele. Also da müssen wir den Kampf mit Lucifer sozusagen aufnehmen oder sagen wir mal, Verwandlung, diese luziferischen Kräfte. Ahriman greift den Ätherleib, vor allem den Ätherleib des Menschen an. Setzt sich darin fest, also in den Lebenskräften. Hat dadurch von Haus aus schon einmal einen sehr krankmachenden, tötenden Einfluss auf den Organismus, was sich aber nicht unbedingt darin äußern muss, dass der Mensch sehr frühzeitig stirbt, sondern dass er so, naja, während des Lebens so langsam vor sich hin mumifiziert. Und das Paradoxe ist, ich habe das schon öfters erwähnt, warum die Menschen heute so lange leben. Nicht, weil sie so viele im Vergleich zu manch früheren Epochen. Also es ist doch heute so, obwohl das höchste Alter des Menschen sich seit Jahrtausenden nicht wirklich verändert hat, aber es ist doch so, dass heute ein relativ großer Anteil der Bevölkerung ein relativ hohes Lebensalter erreicht. Und das ist gerade eine arimanische Wirkung. Ariman drosselt nämlich die Lebenskräfte so weit herunter, dass das Leben einfach in uns heute viel schneller, viel langsamer fließt, als es in alten Zeiten der Fall war. Dadurch ist es an äußerer Zeit gemessen einfach auf eine längere Lebensspanne ausgedehnt. Aber innerhalb dieser Lebensspanne sind wir eigentlich viel weniger intensiv lebendig, als die Menschen früher oft waren. Da ist halt oft diese Lebenskraft in einer viel kürzeren Lebensspanne aber viel intensiver verbraucht worden. Ja, außerdem heißt es ja nicht, dass wir heute, wenn wir sehr alt werden, deswegen hat das ganze Leben immer gesund sind. Und gerade was die heutige Medizin tut, ist ja nicht den Menschen gesund machen in Wahrheit, sondern sie schaut nur, dass er länger die Krankheit aushält in Wahrheit und sie übersteht länger. Also das sind alles im Grunde arimanische Wirkungen. Das sind also Wirkungen, die den Ariman sehr, sehr fest an uns binden und hereinbringen. Also gerade auch die moderne Medizin ist es im Großen und Ganzen was Arimanisches. Wir brauchen es auch trotzdem zum Teil, aber es sind arimanische Wirkungen. Also er beeinflusst den Ätherleib. Und er beeinflusst vor allem die Umwandlung, die Vergeistigung des Ätherleibes. Was entsteht denn durch Umwandlung des Ätherleibes? Auf erster Stufe entsteht dadurch die Verstandes- und Gemütsseele. Verstandeskräfte sind eigentlich umgewandelte Ätherkräfte. Also Ariman behindert die Umwandlung des Ätherleibes zu diesen Erkenntniskräften oder macht sie zumindest einseitig, führt dadurch zunächst einmal zu diesem toten, kalten, abstrakten Intellekt, den wir heute so stark ausgebildet haben. Da kann man ja nicht mehr wirklich sagen, dass sie da sehr deutlich die Spuren der Lebenskräfte zeigen, dieser Art des Denkens. Und doch sind es umgewandelte Lebenskräfte, aber in ganz enge Fesseln hineingespannt, erstarrt, des Lebens fast ganz beraubt. Und gerade da, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben für die Gegenwart und Zukunft, Leben in das Denken hineinzubekommen. Also Ariman gerade im Denken zu überwinden und ein lebendiges Denken zu entwickeln, ein Denken, das schließlich auch einmal ein Helldenken wird, in dem beginnen kann eine geistige Wahrnehmung. Weil das so lebendig die Gedanken sind, dass sich wirklich die geistige Welt darin abbilden kann. Weil in den Verstandesgedanken, in den Starren, da kann sich nichts Geistiges abbilden. Das gibt nichts her dafür. Die Asuras, also die stärkst wirkenden Widersacher, die greifen bis in den physischen Leib hinein ein. Die wirken also zerstörend oder verändernd bis in den physischen Leib des Menschen. Kein Wunder warum. Die Asuras sind zurückgebliebene Geister der Persönlichkeit aus dem alten Saturn. Und aus dem alten Saturn hat der Mensch begonnen, seinen physischen Leib zu entwickeln. Allerdings nicht in der Form natürlich, wie wir ihn heute haben, aber seiner Grundstruktur, seiner Grundform nach wurde der physische Leib des Menschen als allererstes auf dem alten Saturn veranlagt. Und von dieser Zeit her noch haben diese Asuras eben eine besondere Beziehung zum physischen Leib des Menschen und wirken da hinein zerstörend. Sind also da die unmittelbarsten und stärksten Widersacher des Christus bezüglich der Auferstehung, des Auferstehungsprinzips. Der Mensch, also wenn er die Auferstehungskräfte des Christus langsam in sich aufnimmt und dadurch die Zerstörung der Formgestalt des physischen Leibes verhindert, dadurch bekämpft am stärksten gerade diese Asuras. Also was wirklich die physische Formgestalt des Menschen immer mehr korrumpiert, das sind diese Asuras. Die sind das. Also das sind die, die am stärksten Gegner der Auferstehung sozusagen sind. Und damit aber indirekt die stärksten Gegner für die Entwicklung des Ich-Bewusstseins des Menschen, des richtigen Ich-Bewusstseins des Menschen. Warum? Wir haben immer wieder gesagt, dass der Mensch das Ich-Bewusstsein entwickeln kann, dazu braucht er einen physischen Körper von ganz bestimmter Form, wie er eben hier nur zunächst auf Erden entwickelt werden kann. Er braucht also dieses Werkzeug des physischen Leibes, um daran das Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Die Form, man kann es geradezu sagen, die Form des physischen Leibes ist der äußere sinnliche Ausdruck des Ich-Bewusstseins. Und alles, was diese Form des physischen Leibes beeinträchtigt, beeinträchtigt auch die gesunde Entwicklung des Ich-Bewusstseins. Und indem die Asuras diesen physischen Leib eigentlich deformieren wollen, in sozusagen Formen, Formkräfte entreißen wollen, entreißen sie zugleich, das ist die Gefahr zumindest, den menschlichen Ich. Stücke, die für die künftige Entwicklung verloren gehen. Also auf diesem Umweg über den physischen Leib ist sogar die Ich-Entwicklung des Menschen gefährdet, was eigentlich durch die luziferischen und alemannischen Kräfte so unmittelbar nicht der Fall ist. Hier ergreift man also halt die unteren Wesensglieder, Astralleib, Ätherleib und so weiter, aber ans Ich wirklich kommen sie nicht heran. Es sind das kleine Ich des Menschen, was sie vielleicht verführen und folgt ihnen. Aber unmittelbar das Ich können sie nicht angreifen. Die Asuras, indem sie den physischen Leib zerstören, können sogar bis ins Ich hineinwirken und können dort Splitter herausgreifen. Das ist eben dieses Geheimnis der Erdenentwicklung überhaupt, dass das physische, der physische Leib und die Ich-Entwicklung ganz eng miteinander verbunden sind. Das ist das Geheimnis der Erdentwicklung. Das Ich-Bewusstsein, diese ganz große Selbstständigkeit des menschlichen Ichs, die vorher keine Wesenheit der geistigen Hierarchien hatte vor dem Menschen. Diese ganz große Selbstständigkeit, sich sogar absolut gegen die Götter stellen zu können und aus ganz eigener Kraft die Beziehung neu wieder suchen zu müssen, aber auch zu können. Das bedurfte einfach dieser Isolation, dieses Ich bis ins Physische hinein. Ohne dem ist das nicht zu schaffen. Bis ins Physische hinein gebannt musste sozusagen das Ich werden. Nur dadurch können wir als Menschen diese Selbstständigkeit erreichen und für die Zukunft dann einmal mitnehmen. Aber daher eben diese Gefahr, aber dass durch die Zerstörung des Physischen auch das Ich beschädigt wird durch die Asuras. Und diese Gefahr beginnt ab unseren Tagen immer größer zu werden. Es hat in der Vergangenheit der Menschheitsentwicklung sehr, sehr wenig Rolle gespielt, wird aber jetzt in der Zukunft immer gefährlicher werden. Und zwar warum? Wenn die Asuras den physischen Leib angreifen, verhindern, dass der physische Leib in rechter Form vergeistigt wird, wie es sein sollte, in rechter Form etwa dadurch, dass wir die Auferstehungskräfte des Christus in uns aufnehmen. Was passiert dann? Was passiert überhaupt durch die Vergeistigung des physischen Leibes? Was entsteht dadurch? Es entsteht die Bewusstseinsseele. Die Bewusstseinsseele, die wir gerade heute entwickeln müssen, in unserer Kulturepoche. In unserer Kulturepoche müssen wir ganz bewusste Menschen werden. selbst die Verstandesseelenzeit der Griechen und der Römer hatte noch nicht dieses Bewusstsein, das wir heute entwickeln. Bewusstseinsseele entwickelt sich durch Verwandlung des Physischen. Dann haben wir alle drei Seelenglieder, die der Mensch hat. Also Empfindungsseele, Umwandlung des Astralischen. Verstandesseele, Umwandlung des Ätherischen. Bewusstseinsseele, Umwandlung des Physischen. Wir werden also in der Bewusstseinsseele Störungen immer stärkerer Art dadurch erleben, dass die Asuras eingreifen. Und dass eben nicht diese richtige Verwandlung stattfindet. Dann ist wirklich die Gefahr, dass also Splitter des Ich verloren geht. Also nicht vielleicht das ganze Ich des Menschen, aber doch zumindest Teile. Es wird also ein sozusagen angeschlagenes Ich, dann wenn wir die künftige Entwicklung durchmachen können. In der Bewusstseinsseele des Menschen beginnt überhaupt auch erst die Möglichkeit der vollbewussten moralischen Verantwortlichkeit. Ist er erst wirklich in der Bewusstseinsseele, sind wir voll und ganz für unser Tun selbst verantwortlich. Alles, was vorher war, ist immer noch etwas Unselbstständiges. Daher man ja auch früher die Menschen geführt hat, durch ihnen von außen gegebene moralische Regeln, etwa durch die 10 Gebote und so weiter. Der heutige Mensch muss eigentlich durch moralische Intuition selber die Verantwortung übernehmen. Nicht mehr, indem er sich auf die Gebote alleine berufen, sondern in der Bibel steht und so habe ich es gelernt, deswegen muss ich das tun. So, er muss es aus eigenem schaffen. Das heißt ja nicht, dass er deswegen gegen die 10 Gebote verstoßen muss, ganz und gar nicht. Die behalten ihre Richtigkeit. Aber nur muss es aus sich selber finden, der Mensch. Oder er kann aus dem anderen heraus, so wie er den bewussten Willen zum Guten finden kann, aus der Bewusstseinsseele auch den bewussten Willen zum Bösen entfalten. Auch diese Möglichkeit ist drinnen. Es kann also bereits ab unseren Tagen Menschen geben, die sich bewusst für das Böse entscheiden. Das gab es bis jetzt eigentlich auch noch nicht. Und da sind natürlich dann Menschen aus den Asuras besonders berechnen, die sich also bewusst aus ihrer Persönlichkeit, aus ihrem Ich heraus für den Weg des Bösen entscheiden. Es gab in der Geschichte schon so manchmal so ein bisschen einen Vorgriff darauf, wo man diese Wirkung der Asuras deutlich sieht, etwa bei diesen typischen Renaissance-Menschen, die aus ihrer Machthülle heraus die halbe Welt verwüstet haben und alles im Dienste ihres Egoismus, also wenn man so diese Borgia-Päpste anschaut und so manche Conquistadores und dergleichen, das sind also Menschen, ausgesprochene Persönlichkeiten, aber halt Persönlichkeiten, die nicht so ganz immer im christlichen Sinne gewirkt haben, auch wenn sie das Kreuz vor sich hergetragen haben. Also da haben zumindest die Asuras recht kräftig schon hinein sich gemischt. Dann kam eine Phase, wo diese Wirkung so starker Persönlichkeiten im Positiven wie im Negativen wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Und es wird aber in der Zukunft wieder viel stärker kommen. Und man muss auch noch eines dazu sagen, das vielleicht zum Abschluss. Gegen die Widersacher gibt es bis zu einem gewissen Grad eine Hilfe der göttlichen Mächte, dass wir mit ihnen fertig werden können. Etwa um mit den schlimmsten Wirkungen Luzifers fertig zu werden, haben uns die guten Götter etwas geschickt, was wir eigentlich gar nicht so sehr mögen, aber was uns hilft, nicht ganz dem Luzifer zu verfallen. Und das ist nämlich Krankheit, Leiden und Tod. Das hindert uns nämlich alles daran, dass wir so ganz und gar dem Luzifer verfallen. Wenn wir zu sehr in den sinnlichen Rausch uns hineinbegeben und das zu lange tun, dann wird unser Organismus so zerstört, dass wir gar nicht mehr dem Luzifer folgen können. Und das ist gut so. Dadurch verfallen wir nicht ganz. Das ist nicht angenehm hier für uns, aber es ist eigentlich eine Hilfe der positiven Mächte vor dieser luziferischen Versuchung. Durch Ahriman verfällt der Mensch also allem dem, was Irrtum ist, was Lüge ist, Also alles, wo man durch den Intellekt vor allem fehlgehen kann, wo man in die falsche Richtung Handlungen setzt. Aber es gibt eine Hilfe, die eigentlich schon durch den Christus in die Welt gekommen ist, noch vor dem eigentlichen Mysterium von Golgatha. Es gibt die Möglichkeit, alle Irrtümer, alle Fehler, die wir begangen haben, im irdischen Dasein im Zuge des Schicksalsgeschehens durch unser Karma auszugleichen. Was wir in einem Leben an Fehlern begangen haben, können wir in einem neuen Leben wieder ausgleichen. Karma, das Schicksal, ist eigentlich etwas, das uns auch manchmal sehr hart trifft. Jetzt nicht von innen als Krankheitsursache, sondern eigentlich im Grunde von außen her, durch alles Mögliche, was uns zustößt. Das hilft uns, dass wir dem Ahriman nicht verfallen. Man kann sagen, dass wir überhaupt aufeinanderfolgende Erdenleben durchmachen müssen und nicht in einem Erdenleben das alles schon bewältigen können. Das ist bereits eine Wirkung Ahrimans gewesen, dass wir also einfach in einem Leben so viele Fehler aufhalten, dass wir zu einem neuen herunterkommen müssen, um das wieder auszugleichen. Und das können wir dann wieder nur im Erdendasein ausgleichen, nicht im geistigen Dasein. Und die Gegenkraft aber, dass wir eben das können, dass wir die Fehler im nächsten Leben wieder ausgleichen können, das ist eben eine Gabe des Christus. Also Karma erleben zu können, durchleben zu können, ist eine Gabe des Christus bereits. Auch schon in vorchristlicher Zeit. Und ist dadurch eine Hilfe gegen den Ahriman. Das Schlimme oder das Gefährliche für die Zukunft ist nur, dass es eine solche unmittelbare göttliche Hilfe gegenüber dem Einfluss der Asuras nicht gibt. Hier sind wir also mit den Asuras sozusagen den Bösen oder den Widersachern erstmals ungeschützt gegenübergestellt. Es gibt keine göttliche Hilfe dagegen, nicht unmittelbar. Nicht von selbst. Wir können sie natürlich durch unsere geistige Arbeit herbeiholen, vor allem die Hilfe des Christus, und das wird eine sehr starke Hilfe sein, weil allein könnte man eh nicht mit ihnen fertig werden, aber wir können mit Hilfe des Christus fertig werden, wenn wir freiwillig seine Hilfe aufnehmen. Aber von selber kann er sie uns nicht geben. Also aus freiem Entschluss können wir die Hilfe des Christus gegen diese Asuras aufnehmen. Und jetzt kann vielleicht eines noch ein sehr trostreicher Gedanke sein: Es gibt zwar keine unmittelbare göttliche Hilfe gegen diese ärgsten bösen Kräfte, die in der Zukunft immer bedeutender sein werden, aber eine Hilfe gibt es doch. Denn Sie müssen denken, es wäre ja furchtbar, es sind Menschen, die bei diesen Mächten so stark verfallen sind, aber ankämpfen wollen, aber in ihrem Ich einfach nicht stark genug sind, gegen diese Übermacht anzukommen. Man muss ja denken, wenn man zeitlang gerade solchen Mächten verfallen ist, dann wird es immer schwerer, aus dem Ich, das jetzt durch die Asura sogar noch beschädigt wird, aus dem Splitter herausgerissen werden. Ja, was soll ich mit, wenn ich schon vorher mich auf ihren Weg begeben, was soll ich denn mit den gestörten Kräften noch ausrüsten gegen die? Also es wird sehr schwer werden für manche Menschen, die sich auf den Weg des Bösen begeben haben. Und sie können aber auch die Hilfe des Christus nicht mehr vielleicht in Anspruch nehmen, weil sie die Beziehung zu ihm nicht mehr finden. Und das wäre aber die Voraussetzung, dass sie die bewusste Beziehung zu dem Christus aufbauen. Dann kann die Christushilfe im reichen Maße fließen auf diese Menschen. Was ist also mit diesen Menschen? Sind sie rettungslos verloren oder gibt es Möglichkeiten, dass sie doch auch noch die richtige Entwicklung einschlagen? Diese Möglichkeit gibt es, nicht durch göttliche Hilfe, aber durch menschliche Hilfe. Das ist die einzige Möglichkeit, um diese Menschen noch auf ihrem Wege zu retten, dass Menschen da sind, die helfend eingreifen, und dass wir so weit gehen, und so weit gehen müssen in der Zukunft, dass erstens einmal Menschen bereit sind, bewusst sich im Geistigen zu entschließen, das kommende Erdenleben, zu dem sie herabsteigen, nicht für sich selbst und für ihre eigene Entwicklung zu leben, sondern dass sie das Karma, das Schicksal eines anderen Menschen auf sich nehmen. Das heißt, dass sie eigentlich ein Leben leben, das ein anderer hier leben müsste, um sein Karma auszugleichen, der aber eben vielleicht nicht stark genug ist, um es wirklich zu können. Und da muss sich jemand freiwillig selber in diese Situation begeben. Sie können sich vorstellen, dass das Menschen bedarf, die eine sehr hohe Entwicklung bereits durchgemacht haben, die bereits so weit sind, dass sie überhaupt erstens einmal auf ein eigenes Erdenleben verzichten können, ohne in ihrer Entwicklung, nämlich ein Erdenleben für sich selbst, ihre eigene Entwicklung verzichten können. Und dass sie bereit sind, alles das schicksalsmäßig auf sich zu nehmen, was mit seinem Leben verbunden ist. Also ein Mensch, der sicher dann unheimlich viele Schicksalsschläge einstecken muss, weil er einfach unheimlich viel auszugleichen hat. Und das wird aber nur eben möglich sein, wenn Menschen das freiwillig auf sich nehmen, sich freiwillig im Geistigen entscheiden, das auf sich zu nehmen. Das wird aber in der Zukunft kommen. Das wird eigentlich der Weg sein, sozusagen die Nachfolge des Christus anzutreten, der das im Großen eigentlich für die ganze Menschheit einmal vorgezeigt hat. Das werden aber einzelne Menschen im Kleinen immer wieder tun müssen in der Zukunft. Dass also ihr Erdenleben, ihre irdische Inkarnation völlig für jemand anderen leben. Dadurch kann nämlich das Schicksal ausgeglichen werden. Das ist das Interessante. Karma, das Schicksal, das sind eigentlich Spuren, die sozusagen ins Erdendasein eingeschrieben sind. Und das Ich eines Menschen kann sich nur weiterentwickeln, wenn im Zuge der Entwicklung diese Spuren im irdischen Dasein wieder ausgelöscht werden. Die müssen wieder aufgelöst werden, die Spuren des Karma. Aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass das dasselbe Ich tun muss, der diese Spuren eingeschrieben hat. Es muss nur ein anderes Ich bereit sein, diese Auslöschung sozusagen auf sich zu nehmen. Bewusst auf sich zu nehmen. Das war in der Vergangenheit noch gar nicht möglich, dass jemand sich bewusst dazu entscheiden hätte können. Das wird aber in der Zukunft kommen. Das werden Menschen sein, die so weit sind, und wir müssen alle einmal so weit kommen, dass sie nämlich selber, wenn sie für sich selber auf Erden leben würden, gar kein neues Schicksal mehr dem Erdendasein einschreiben würden. Sie würden ein Leben leben, das keinen Schicksalsausgleich mehr braucht. Wir alle, wenn wir einmal aus dem physischen Dasein in ein geistigeres übergehen wollen, müssen einmal eine letzte irdische Inkarnation, ein letztes irdisches Leben haben, das so verläuft, dass wir keine Schicksalsspuren mehr der Erdenwelt einschreiben, weil sonst wären wir gefesselt daran. Also Ahriman, die Asuras, sie wollen gerade das, sie wollen den Menschen fesseln daran, und so dass also nicht diese Spuren wieder ausgelöscht werden. Die Menschen, die sich richtig geistig entwickeln, werden alle ein letztes Erdenleben haben, das in dieser Beziehung dem Erdenleben des Christus verwandt ist, der ja auch in diesen 3 Jahren zumindest, wo er als Christus in dem Jesus gelebt hat auf Erden, kein Schicksal im irdischen Dasein eingeschrieben hat, kein Karma erzeugt hat. Und daher auch keine Notwendigkeit da ist, dass der Christus wieder zu einem neuen physischen Erdendasein herunterkommt. Etwas Ähnliches gab es schon früher, wenn Sie denken, von Buddha sagt man, dass er in seiner Inkarnation, in der Buddha geworden ist, sein letztes irdisches Erdendasein durchgemacht hat und seitdem nur mehr aus einem geistigen Dasein herauswirkt. Auch dieses letzte irdische Leben des Buddha war ein solches, das keine Spuren des Karma erzeugt hat. Er hat also niemandem auf Erden, ja und auf der ganzen Erde, nichts schuldig geworden. Und das sind eben die Vorreiter, denen wir aber letztlich alle früher oder später nacheifern müssen, wenn wir die Entwicklung richtig absolvieren werden. Aber wir werden die Kräfte entwickeln, oder viele von uns werden doch die Kräfte entwickeln können. Ich glaube gar nicht, dass viele Menschen drinnen steckt. Das kann man sich heute noch gar nicht vorstellen. Und das wird in gar nicht so unermesslichen Zeiträumen sein, weil die Entwicklung immer schneller vor sich geht. Und es werden mehr und mehr Menschen in diese Richtung hinkommen. Wir werden uns das dann das nächste Mal noch ein bisschen näher und konkreter anschauen, wie der Mensch in seinem Ich mit den Widersachern umgehen kann, wie er sie bewältigen kann, welche Wirkung sie haben. Vor allem möchte ich da sprechen dann über die Volksgeister, Zeitgeister und so weiter und ihre Widersacher. Also das heißt, wo es im Volksmäßigen, im Zeitgeist diese Widersacher-Tätigkeit vorhanden und wie kann der Mensch dagegen wirken. Aber das überlassen wir dem nächsten Mal. Danke für heute.